Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 9. Teil.
Kapitel 24. Die Erhebung des Meisters. In Wolands Schlafgemach war alles beim Alten. Er selbst saß immer noch auf dem Bett und trug ein Nachthemd. Aber anstatt ihm das Knie zu massieren, deckte Geller den Tisch, an dem vorhin Schach gespielt worden war. Karowjew und Asaselo ohne Frack hatten drumherum Platz genommen. Und neben ihnen, wie könnte er fehlen, der Kater, der sich auf gar keinen Fall von seiner Fliege trennen wollte, obwohl diese mittlerweile wie ein schmutziger Lappen aussah. Margarita taumelte zum Tisch und stützte sich ab. Da winkte sie Woland, genau wie vorhin, an seine Seite.
»Ich hoffe, Sie wurden nicht zu sehr beansprucht.«
»Nicht doch, Monsieur.«
»Noblesse oblige«, bemerkte der Kater und schenkte Margarita in ein Rotweinglas etwas Durchsichtiges ein.
»Ist das Wodka?«
Vor Kränkung tat der Kater einen Satz auf dem Stuhl.
»Ich bitte Sie, Königin, würde es mir jemals einfallen, einer Dame Wodka anzubieten?« Das ist lupenreiner Sprit.
Margarita lächelte und versuchte, das Glas ein wenig von sich zu schieben.
Nur zu und keine Bange. Die Vollmondnacht ist eine festliche Nacht. Da pflege ich nur im kleinen Kreis meiner engsten Vertrauten und Diener zu speisen. Also, wie ist Ihnen zumute? Und wie war dieser anstrengende Ball?
Einfach umwerfend. Alle sind entzückt, verliebt, zerknirscht. Wie viel Takt, wie viel Können, wie viel Nettigkeit und Charme.
Schweigend erhob Woland sein Glas und stieß mit Margarita an. Sie trank ohne Widerrede.
Sprit. Naja, wird mein schneller Tod sein.
Aber eine lebensspendende Wärme verteilte sich überall im Bauch. Im Nacken gab etwas wohltuend nach. Alle Kräfte kehrten zurück. Wie nach langem erquickendem Schlaf. Und mit ihnen zusammen ein Heißhunger.
Richtig. Seit gestern Abend keinen Bissen im Mund.
Margarita fiel gierig über den Kaviar her, Begemott schnitt sich ein Stück Ananas ab, tat Salz und Pfeffer darauf und verschlang es. Anschließend genehmigte er sich noch ein Schnäpschen, und zwar diesmal mit so viel Werbe, dass ihm alle spontan applaudierten. Nachdem auch Margarita ihr zweites Glas geleert hatte, brannten die Kerzen im Kandelaber ein wenig heller, und der Kamin gab mehr Hitze. Sie wurde überhaupt nicht betrunken und zerbiss mit den weißen Zähnen das Fleisch, schön saftig. Indessen bestrich Begemott eine Auster mit Senf. »Tu oben noch eine Weintraube drauf«, flüsterte Geller und stieß den Kater in die Seite.
»Ich kann auf Belehrungen getrost verzichten. Ist ja nicht so, als soupierte ich heute zum ersten Mal.«
»Und sagen Sie mal«, wandte sich Margot vom Wodka belebt an Asaselo.
»Dieser gewesene Baron, wurde der tatsächlich niedergeschossen?«
»Absolut. Wieso auch nicht erschießen? So jemand gehört erschossen und basta.«
»Ich habe mich schrecklich aufgeregt«, rief Margarita.
»Blut hab ich geschwitzt. Bang und hoppala, fällt der Baron um.«
»Demnach sind Sie ein guter Schütze.«
»Passabel«, gab Asaselo zur Antwort.
»Ist doch ein Unterschied, mit dem Hammer das Fenster des Kritikers Latunski zu erwischen oder mitten ins Herz zu treffen.«
»Mitten ins Herz? Ja.«
Margarita fasste sich selbst an die Brust, mitten ins Herz.
»Wer ist denn dieser Latunski?«
Woland kniff die Augen zusammen. Asaselo, Karowjew und Begemott blickten verschämt zu Boden. Margarita aber lief rot an.
»Ein Kritiker eben, dem habe ich heute Abend die gesamte Wohnung kurz und klein geschlagen.«
»Warum das?«
»Er hat einen Meister zugrunde gerichtet, Messier.«
»Nun, wo waren wir stehen geblieben?« faselte Karowjew.
»Ach ja, das Herz. Er trifft mitten ins Herz.«
Sein langer Finger zeigte hinüber zu Asaselo.
»Natürlich, auch sofern es beliebt in jede Vor- oder Hauptkammer desselbigen. Sozusagen das Nonplusultra.«
Karowjew holte aus der Schublade eine Pik 7, reichte sie Margarita und forderte sie auf, mit dem Nagel eine Schippe zu markieren. Sie ritzte jene in der oberen rechten Ecke. Geller versteckte die Karte unter dem Kissen. Asaselo zog aus der Frackhose eine schwarze Pistole mit Automatik, legte ihren Lauf über seine Schulter, ohne sich dem Bett zuzudrehen, und ballerte, Margarita einen fröhlichen Schrecken einjagend. Das löchrige Kissen wurde hochgehoben, und jene Schippe, welche Margarita markiert hatte, erwies sich als sauber durchschossen. Von Assassillos Zigarre entstiegen bläuliche Ringe, trieben in Richtung des Rauchabzugs, und der Kater fing sie mit dem Degen auf.
Wozu und wohin jetzt noch gehen? Selbst wenn die Stunde vorgerückt ist. Vermutlich bald 6. Ich denke, es wird Zeit.
Sie erhob sich vom Tisch. Voland nahm stumm seinen speckigen Morgenmantel vom Bett und warf ihn Margarita über die Schultern.
Haben Sie vielen Dank, Monsieur.
Sie betrachtete Voland ein wenig fragend. Der lächelte nur, korrekt und kühl. Und zugleich breitete sich Wehmut aus. Alles ein einziges falsches Spiel.
Und jetzt setzen Sie sich mal hin.
Voland herrschte sie plötzlich an. Margaritas Gesichtsfarbe veränderte sich und sie nahm Platz.
Möchten Sie vielleicht zu guter Letzt noch etwas sagen?
Nein, Monsieur, nichts, versetzte sie stolz.
Bis auf meine Beteuerung, Ihnen in jeder Hinsicht zu Diensten zu sein. Jederzeit, wenn Sie mich brauchen. Ich bin keineswegs müde und habe mich köstlich amüsiert.
Margaritas Augen füllten sich mit Tränen. Prächtig, brüllte Voland dumpf.
Sie haben vollkommen recht, so ist's richtig.
So ist's richtig, wiederholte wie ein Echo Volands Gefolge.
Bitten Sie niemals um irgendetwas. Nun denn, Margot.
Er sprach mit einer milder gewordenen Stimme.
Was verlangen Sie also dafür, dass Sie heute Nacht Balldame sein durften? Was verlangen Sie für Ihre Nacktheit? Wie viel ist Ihnen Ihr Knie wert?
Margaritas Herz begann zu pochen.
Nur keine falsche Scheu. Geben Sie Ihrem Einfallsreichtum einen Stoß. Also?
Margarita verschlug es fast den Atem. Jetzt nur noch die passenden Worte sagen. Die erlösenden Worte. Längst eingeübt. Aber plötzlich wurde sie bleich, sperrte den Mund auf, bekam große Augen. »Frieda, Frieda, Frieda«, schrie in ihr eine zudringliche Stimme. »Ich heiße Frieda.«
»Dann darf ich um eine Sache bitten. Ich wünsche mir, dass Frieda nie wieder das Tuch bekommt, mit dem sie ihr Kind erstickt hat.«
Der Kater hob seine Augen gen Himmel, stieß einen lauten Seufzer aus, hielt aber ansonsten schön brav den Mund. »Nun«, schmunzelte Voland, »dieses dumme Ding, Frieda?«
»Demnach sind Sie ein mitfühlender Mensch. Und ein ausgesprochen moralischer.«
»Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein leichtsinniger Mensch. Ich setze mich deshalb für Frieda ein, weil ich so unvorsichtig war, ihr Hoffnung zu machen. Sie wartet, Monsieur. Sie vertraut auf meine Macht. Und sollte sie darin betrogen werden, bringt es mich in eine peinliche Lage. Davon werde ich mich zeitlebens nicht erholen können. Aber was hilft das jetzt? Geschehen ist geschehen.«
»Ach, verstehe.«
»Dann werden Sie also dafür sorgen?« fragte Margarita leise.
»Auf keinen Fall. Hier liegt ein kleiner Formfehler vor. Jede Dienststelle hat ihre eigene Zuständigkeit. Es stimmt schon, dass unser Potenzial groß ist. Ja, wesentlich größer, als so manche kurzsichtigen Zeitgenossen glauben mögen.«
»Erheblich größer.«
Der Kater, ganz hingerissen von diesem Potenzial, konnte es sich nicht verkneifen.
»Aber wäre es sinnvoll, für etwas zu sorgen, wofür eine andere, wie ich es nannte, Dienststelle zuständig ist. Ich werde also auf keinen Fall dafür sorgen. Tun Sie es selbst.«
»Aber wird es denn klappen?«
Assassillos ohnehin schiefes Auge schielte spöttisch zu Margarita herüber. Kaum merklich schüttelte er seinen roten Kopf.
»Tun Sie es einfach, du liebes Bisschen.«
»Also los, Frieda«, half ihr Karowjew. »Frieda«, Margarita rief mit schallender Stimme. Die Tür ging auf. Nackt, zerzaust, stürzte sie ins Zimmer. Eine Frau mit völlig erschöpften Augen. Sie streckte die Arme nach Margarita aus.
»Königin!«
Als jene majestätisch verkündete:
»Du hast Gnade gefunden und sollst dein Tuch nie wieder vorgelegt bekommen.«
Frieda stieß einen gellenden Schrei aus, warf sich vor Margarita nieder und lag wie gekreuzigt. Voland machte ein Zeichen und Frieda verschwand. Margarita stand auf.
»Ich danke Ihnen, Messire. Leben Sie wohl.«
»Was meinst du, Begemot? Wir wollen doch nicht zur festlichen Stunde menschlicher Unerfahrenheit ausnutzen.«
Voland drehte sich Margarita zu.
»Das zählt nicht, denn ich habe keinen Finger gekrümmt. Also, wünschen Sie sich etwas für sich?«
Jetzt trat Stille ein. Nur Karowjew störte, der in Margaritas Ohr wisperte.
Diamantene Donna, ich rate Ihnen nur, seien's diesmal ein bisserl gefinkelter. Nicht, dass Ihnen das Glück durch die Lappen geht.
Gut. Dann wünsche ich, dass mir auf der Stelle, noch in dieser Sekunde, mein Liebhaber der Meister zurückgebracht wird.
Da brach ins Zimmer der Wind herein, dass sich die Kerzenflammen im Kandelaber zur Seite neigten und die schweren Vorhänge auseinanderfuhren. Das Fenster ging auf und in ferner Höhe erschien der Vollmond. Vom Fensterbrett legte sich über den Boden das grünliche Tuch seines nächtlichen Lichts und darauf schritt der nächtliche Gast Iwans, der sich selbst Meister genannt hatte. Er trug Krankenhauskleidung, den Hausmantel, die Latschen und sein heilig gehütetes schwarzes Mützchen. In wilder Furcht schielte er nach den Kerzenflammen. Margarita stöhnte auf. Er war es. Sie lief zu ihm hin, sie küsste seine Stirn, seine Lippen und ihre lange zurückgehaltenen Tränen rannen in Strömen über ihr Gesicht.
»Hör auf zu weinen, Margot, quäle mich nicht, ich bin krank.«
Er griff mit der Hand nach dem Fensterbrett.
»Ich hab Angst, Margot.«
»Nein, nein, nein, hab keine Angst, ich bin doch hier, ich bin bei dir.«
Der Patient senkte den Kopf und blickte mit trübsinnigen, kranken Augen zu Boden. »Man hat ihn ordentlich bearbeitet«, sagte Voland nach einigem Schweigen.
»Trink, trink. Du hast Angst? Nein, nein, glaub mir, die werden dir helfen.«
Der Patient nahm das Glas und trank aus, was darin war. Doch seine Hand zitterte. »Mehr«, befahl Voland.
»Haben Sie eine Ahnung, mit wem Sie hier sprechen? Bei wem Sie sich gerade befinden?«
»Ich denke schon«, antwortete der Meister.
»Mein Nachbar in der Irrenanstalt war dieser Junge, Ivan Bestomny. Der erzählte von Ihnen.«
»Ah ja, der hätte mich am Patriarchenteich auch beinahe um den Verstand gebracht, versuchte zu beweisen, ich wäre gar nicht vorhanden. Sie aber glauben doch hoffentlich, dass ich es bin.«
»Muss ich wohl«, sagte der Ankömmling.
»Aber in der Tat wäre es sehr viel tröstlicher zu glauben, Sie seien eine Halluzination, mit Verlaub.«
»Nein, nein!« Margarita rüttelte den Meister an der Schulter.
»Komm zu dir! Er ist es leibhaftig!«
»Verraten Sie mir, warum Margarita Sie ständig Meister nennt?« fragte Voland. Der andere schmunzelte nur.
»Eine verzeihliche Schwäche. Sie hält viel von einem Roman, den ich früher einmal geschrieben habe.«
»Ein Roman? Und worüber?«
»Über Pontius Pilatus.«
Voland brach in Gelächter aus. Begemott klatschte.
»Einfach großartig.«
»Wie? Worüber? Als gäbe es heute kein anderes Thema. Darf ich sehen?«
»Leider nicht«, antwortete der Meister. »Ich habe ihn verbrannt.«
»Verzeihen Sie, das kann ich nicht glauben. Ja, das ist ganz und gar ausgeschlossen. Manuskripte brennen nicht. Komm, Begemott, gib mal den Roman her.«
Schon sprang der Kater von seinem Sitz, einem stattlichen Stapel Manuskripte. Das oberste Exemplar reichte er mit einer Verbeugung Voland. Margarita erbebte. »Da!«
»Das Manuskript!«
»Da!«
»Da ist es!«
»Halb so wild, halb so wild!« »Halb so wild«, hauchte Karowjew und schlängelte sich um den Meister herum.
»Noch ein Glaserl, da trinke ich doch ohne Umstand gleich mit.«
»Jetzt ist alles klar.«
Voland klopfte mit dem schlanken Finger aufs Manuskript und der Kater unterstützte ihn.
»Glasklar. Jetzt hat sich die Grundtendenz dieses Opus mir in ihrer ganzen Komplexität erschlossen. Hey, was sagst du denn?«
Er fragte den Assacello, der erst einmal gar nichts sagte.
»Ich sage nur, man hätte dich längst ersäufen sollen.«
»Sei so gut, Assacello«, bat ihn der Kater, »und bring meinen Gebieter nicht auf dumme Gedanken.«
»Ich würde dir Nacht für Nacht erscheinen, in moderner Bekleidung wie unser armer Meister, und ich würde dir jedes Mal zunicken und winken, dir Zeichen geben, dass du mir folgst. Wie wird dir da wohl zumut, Assacello?«
»So, und jetzt, Margarita«, setzte Voland die Konversation fort, »sagen Sie mir, was ich sonst noch für euch tun kann.«
»Bitte bringen Sie uns zurück. In unseren Keller am Arbat, Messire. Und die Lampe soll brennen. Und überhaupt soll alles so sein wie früher.«
Ach, hören Sie nicht auf die arme Messier. Im Keller wohnt längst ein anderer. Und außerdem ist es gar nicht möglich, dass alles genauso ist wie früher.
Das ist wohl wahr. Aber versuchen wollen wir es zumindest. Asacelo?
Und sofort stürzte von der Decke ein Herr zu Boden. Nahe dem Wahnsinn, in Unterwäsche. Doch mit einem Koffer in der Hand und einer Schirmmütze auf dem Kopf. Vor Angst zitterte er und ging immer wieder in die Hocke.
Mogaric?
Erkundigte sich Asacelo bei dem vom Himmel Gefallenen.
Aloysius Mogaric, ja.
Sie haben Latunskis Kritik auf den Roman dieses Mannes hier gelesen und ihn daraufhin denunziert, als er im Besitz von verbotenen Schriften? Sie wollten sich in seiner Wohnung einquartieren?
Ich habe eine Wanne einbauen lassen. Allein der Anstrich mit Vitriol.
Eine Wanne? Na, trifft sich doch gut. Er braucht warme Bäder.
Und Asacelo brüllte:
Und jetzt raus hier!
Da flog Mogaric, die Beine nach oben, zum offenen Schlafzimmerfenster hinaus. Der Meister machte große Augen. In tiefstem Staunen sah er sich um.
Verzeihung. Die werden in der Klinik sowieso Alarm schlagen.
Warum um alles in der Welt sollten die Alarm schlagen?
Karowjew beruhigte ihn. Und in seinen Händen erschienen irgendwelche Unterlagen und Bücher.
Hier, Ihre Krankheitsgeschichte. Keine Papiere, kein Mensch.
Er warf die Berichte ins Feuer.
Und das da ist das Mieterbuch Ihres Bauherrn. Auf wen läuft die Wohnung denn? Aloysius Mogaric?
Und Karowjew blies über die Seite.
Schwupps, weg ist er. Ist übrigens auch nie darin gestanden. Und sollte der Bauherr sich einmal wundern, dann sagen's, er muss vom Aloysius geträumt haben. Mogaric? Was denn für ein Mogaric?
Karowjew überreichte dem Meister dessen Pass. Und mit zärtlichstem Blick und süßester Stimme flötete er:
Und da, teuerste Margarita Nikolajewna, auch Ihre Habseligkeiten.
Er gab ihr das Heft mit den angebrannten Rändern, eine vertrocknete Rose, eine Fotografie und, mit besonderer Umsicht, das Sparbuch.
10.000 Rubel, auf die Kralle!
Der Kater plusterte sich auf und trampelte tänzelnd auf dem Koffer herum, um auch alle Exemplare des verflixten Romans darin unterzubringen. Durch die offene Tür lief Natascha herein, nackt wie sie war, schlug die Hände zusammen.
Viel Glück, Margarita Nikolajewna. Liebes, Sie können es doch bei denen erreichen, dass ich Hexe bleiben darf. Ich will nicht zurück in die Villa. Monsieur Jacques hat mir gestern auf dem Ball einen Antrag gemacht.
Sie öffnete die Faust und zeigte ein paar Goldmünzen. Margarita richtete an Voland einen fragenden Blick. Er nickte. Natascha fiel ihr um den Hals, küsste sie schmatzend auf beide Wangen, gab einen Jubelschrei von sich und schwirrte zum Fenster hinaus. Stattdessen erschien nun Nikolai Iwanowitsch.
Ich ersuche Sie dringlichst darum, mir eine Bescheinigung auszustellen. Darüber, wo ich die vorige Nacht verbracht habe.
Zwecks Vorlage bei? Fragte streng der Kater.
Zwecks Vorlage bei der Miliz und bei meiner Gattin.
Im Regelfall stellen wir keine Bescheinigungen aus, aber sei es drum, wir machen eine Ausnahme. Geller, hiermit wird bescheinigt, dass der Überbringer des vorliegenden Schriftstücks, Klammer auf, im Folgenden Nikolai Iwanowitsch genannt, Klammer zu, die oben angeführte Nacht auf dem Ball beim Satan verbracht hat, aufgrund seiner Vorladung zu demselbigen in der Eigenschaft als Beförderungsmittel, Klammer auf, Mastschwein, Klammer zu, gezeichnet Begemott.
Der Kater packte das Blatt, schnappte urplötzlich nach einem Stempel, behauchte ihn nach allen Regeln der Kunst, drückte die Aufschrift Betrag erhalten aufs Dokument und händigte es Nikolai Iwanowitsch aus, worauf dieser spurlos verschwand.
Und nun? Zurück in den Kalamabad, wie? Und das Schreiben? Und der Traum? Und die Inspiration?
Ich habe keine Träume mehr. Und auch keine Inspiration, sagte der Meister.
Ich bin ein gebrochener Mann. Mir ist langweilig. Ich will zurück in den Keller.
Und Ihr Roman? Pontius Pilatus.
Ich hasse ihn, diesen Roman. Seinetwegen musste ich zu viel ertragen.
Red doch nicht so, rief Margarita flehentlich. Warum musst du mich quälen?
Mein ganzes Leben steckt in dieser Arbeit. Hören Sie nicht auf ihn, Messias.
Der Mann, dem die Geschichte von Pontius Pilatus eingefallen ist, begibt sich in den Keller mit der Absicht, dort unter der Lampe zu sitzen und von der Hand in den Mund zu leben. Aber glauben Sie mir, mit Ihrem Roman werden Sie noch manche Überraschung erleben. Die Strapazen sind nun vorbei. Das, Margarita Nikolaevna, wäre jetzt wirklich alles. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch dieses Andenken hier überreichen.
Voland holte unter dem Kissen ein kleines, goldenes Hufeisen hervor, das mit Brillanten bestreut war.
Nun denn, seien Sie glücklich.
Leben Sie wohl, leben Sie wohl.
Voland sagte, auf Wiedersehen. Und so schritten Margarita im schwarzen Umhang und der Meister in seiner Krankenhauskleidung durch den Flur der Wohnung. Volands Gefolge wartete schon. Beim Verlassen des Flurs trug Geller den Koffer mit dem Roman und den wenigen Habseligkeiten Margaritas, und der Kater half ihr dabei. Sie stiegen gemeinsam die Treppe hinunter. Als sie die dritte Etage passierten, vernahm man ein leises Klirren, von keinem beachtet. Unten am Hauseingang Nummer 6 blies Assassillo kurz in die Luft, und sobald sie in den Hof traten, in welchen der Mond nicht hineingelangte, erblickten sie an den Außenstufen einen Mann in Stiefeln und Schiebermütze, der wie tot schlief. Und in der Einfahrt eine große schwarze Limousine ohne Licht. Vorne am Steuer die verschwommene Silhouette einer Krähe.
Gott, ich habe das Hufeisen verloren.
Nehmen Sie schon mal Platz und warten Sie auf mich, rief Assassillo.
Bin gleich wieder da. Muss nur rauskriegen, was Sache ist.
Und er marschierte zurück ins Haus. Was war denn nun Sache? Margarita, der Meister und ihre Begleiter sind noch nicht herausgekommen. Da verlässt die Wohnung Nummer 48, ein Stockwerk unter ihnen, ein dürres Weiblein mit einer Blechkanne und einer Tasche in der Hand. Dieses Weiblein ist eben jene Anuschka, die zu Berlioz großem Leid an dem Drehkreuz Sonnenblumenöl verschüttet hat. Aus irgendeinem Grund kam die Anuschka jeden Morgen sehr früh aus den Federn. Und heute, als hätte sie wer geritten, noch vor den Hähnen, nach Mitternacht. Nun dreht sich also der Schlüssel im Schloss um. Anuschkas Nase flitzt durch den Spalt, als oben die Tür knallt. Jemand poltert die Treppe herunter, prallt mit Anuschka zusammen.
Hoch! Wo treibt dich denn der Teufel hin? So ohne Hose.
Anuschka kreischt und fasst sich an den Nacken. Der Mann in bloßer Unterwäsche und Schirmmütze, in der Hand ein Koffer, antwortet ihr, die Augen geschlossen, mit einer wilden, verschlafenen Stimme.
Was allein der Anstrich gekostet hat.
Und weinend kläfft er, raus hier.
Raus!
Und rennt, nicht weiter die Treppe herunter, sondern zurück, zurück nach oben. Und durchs Fenster fliegt er, die Beine nach vorn, hinaus in den Hof, so wie ein Vögelchen, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Anuschka schlägt ein Kreuz.
Puh, also wirklich, die Nummer 50. Tja, nicht umsonst reden die Leute.
Da knallt oben schon wieder die Tür. Diesmal kommt eine ganze Truppe heraus. Anuschka steigt herunter zur Wohnungstür, schließt sie rasch auf, versteckt sich dahinter. Aber durch den winzigen Spalt glänzt ihr vor Neugier rasendes Auge.
Irgendein Kranker oder auch nicht. Auf jeden Fall seltsam, bleich und bärtig. Ein schwarzes Mützchen. Und im Hausmantel. Der Schritt reichlich wackelig. Beim Gehen hilft ein junges Fräulein im Schwarzen. Und dem Fräulein folgt ein splitternacktes Weib mit einem Köfferchen in der Hand. Und neben ihr scharwenzelt ein Kater.
Anuschka reibt sich die Augen. Zum Schreien. Diese Gesellschaft schlendert vorbei. Da klirrt etwas leise im Treppenhaus. Die Schritte verhallen. Wie eine Schlange schleicht Anuschka hinter der Tür hervor, stellt die Blechkanne neben der Wand ab, legt sich auf den Bauch und beginnt zu wühlen. Da.
Eine Serviette mit was Schwerem drin.
Sie wickelt das Bündel auseinander und ihre Pupillen quellen heraus. Sie hält sich die Kostbarkeit nahe vor Augen und diese Augen leuchten mit wölfischem Feuer. Nix gesehen. Dem Neffen geben oder lieber in Stücke zersägen?
Die Steinchen kann man ja auch rausbrechen. und dann einzeln? Ein Steinchen an der Petrovka, ein Steinchen am Smolensky-Markt und vor allem, hab nix gehört, hab nix gesehen.
Her mit dem Hufeisen und der Serviette.
Was denn für eine Hufeisenserviette? Weiß nix von Servietten. Sie haben wohl einen Sitzen, Freundchen.
Der sagt nun gar nichts mehr. Fasst ihr mit seinen Fingern fest wie Greifstangen in einem Autobus und genauso kalt an die Gurgel und drückt zu. Die Blechkanne fällt ihr aus der Hand. Der Mensch dreht ihr also für eine Weile die Luft ab und lässt sie dann wieder los.
Ach, das Hufeisen. Moment. Ach, dann ist das ihr Hufeisen gewesen. In so einer Serviette. Hab's gleich aufgehoben. Nicht, dass es wegkommt. Man kann ja nie wissen heutzutage.
Der Ausländer kriegt das Hufeisen samt der Serviette und ergeht sich gleich in 1000 Verbeugungen, schüttelt Anuschka innig die Hand und dankt von Herzen in folgenden Ausdrücken mit starkem Akzent.
Zutiefst verbunden, verehrte Madame. Dieses Hufeisen besitzt für mich einen ideellen Wert. Gestatten Sie mir dafür, dass Sie die Güte hatten, es an sich zu nehmen, Ihnen als Belohnung 200 Rubel zu offerieren?
Und sogleich zieht er aus der Westentasche die Geldscheine und steckt sie Anuschka zu.
Pass mir bloß auf, du alte Hexe. Wenn du nochmal was Fremdes findest, gib's gefälligst bei der Miliz ab, anstatt es mitgehen zu lassen.
Mit Geläut und Geschwirr in den Ohren von all den Ereignissen auf der Treppe schreit Anuschka immer weiter, »Merci, merci«. Dabei ist der Ausländer längst verschwunden. Eine Stunde später, im Keller des kleinen Hauses, auf einer der vielen Arbatgassen. Im ersten Zimmer, wo alles noch genauso geblieben war, wie vor jener fürchterlichen Nacht des vergangenen Herbstes. Das Tischchen mit dem Samttuch, der Schirmleuchter, die Vase mit den Maiglöckchen. Margarita saß und weinte leise vor Glück nach den überstandenen Prüfungen. Das kleine Haus schwieg. Im Nachbarraum, auf dem Sofa, gehüllt in den Hausmantel aus der Klinik, schlief fest und mit ruhigem Atem der Meister. Genug geweint. Margarita nahm die unberührten Hefte zur Hand. Hier die Passage, zuletzt gelesen vor der Begegnung mit Assasello, damals unter der Kremlmauer. Sie war nicht müde und ließ ihre Finger zärtlich über die Blätter gleiten. Der allmächtige Voland war wirklich allmächtig. Jetzt hatte sie Zeit, sogar bis zum Morgengrauen, um das Papier rascheln zu lassen, es zu küssen und wieder zu lesen. Das Dunkel, das vom Mittelmeer schlich, überzog die dem Statthalter verhasste Stätte.
Скажите, вы его застрелили этого бывшего барона?
Dieser gewesene Baron. Wurde der tatsächlich niedergeschossen? Азазел. Натурально.
Как я же его не застрелил? Его обязательно надо было застрелить.
Absolut. Wieso auch nicht erschießen? So jemand gehört erschossen und basta.
Маргарита. Ой, я так взволновалась.
Ich habe mich schrecklich aufgeregt.
Бух раз, барон, на бок.
Hoppla. Fällt der Baron um, Маргарита.
Вы, наверное, хорошо стреляете.
Demnach sind Sie ein guter Schütze. Was habe? Gab Азазелло zur Antwort.
Подходящее.
Бух! Раз! Барон на бок!
Kapitel 25. Der Statthalter versucht, Judas von Kirjat zu retten. Das Dunkel, das vom Mittelmeer schlich, überzog die dem Statthalter verhasste Stätte. Schon verschwanden die hängenden Brücken, die den Tempel mit dem grauen erregenden Antoniaturm verbanden. Vom Himmel senkte sich der Abgrund und übergoss die beflügelten Götter über der Rennbahn, den Hasmonäerpalast mit seinen Schießscharten, die Märkte, die Karawansereien, die Gassen, die Teiche. Schon verschwand Jerschalaim, die große Stadt, wie nie gewesen. Alles rings verschlang dieses Dunkel, welches jedem Lebendigen in Jerschalaim und der Umgebung zuvor Angst gemacht. Eine seltsame Wolke war vom Meer gegen Ende des Tages heraufgezogen, des 14. Tages im Frühlingsmonat Nisan. Erst bedeckt sie mit ihrem dicken Bauch den kahlen Berg, wo die Scharfrichter voll Hass die Verurteilten erstechen, danach den Tempel in Jerschalaim, anschließend kriecht sie in rauchigen Bächen vom Hügel herab. Kaum wird das dunstige, schwarze Gequirl durch feurige Flammen aufgeschlitzt, entreißt sich der dichtesten Finsternis das gewaltige Tempelungetüm mit seinem Dach aus schillernden Schuppen. Doch schon erlöschen sie, und der Tempel versinkt im dunklen Abgrund. Immer wieder wächst er heraus und bricht wieder ein. Und jedes Mal wird der Sturz vom Donner des Unheils begleitet.
Donner des Unheils. Die Flut ergoss sich ganz unerwartet. Da ward das Gewitter zum Wirbelsturm. An derselben Stelle da um die Mittagszeit, neben der Marmorbank im Garten der Statthalter und der Hohepriester miteinander geredet hatten, zersplitterte wie von einer Kanonensalve die Zypresse, ein schwaches Hölzchen. Zusammen mit dem wässrigen Staub und Hagel trug es zum Balkon unter die Säulen ausgerupfte Rosen, Magnolienblätter, feines Gezweig und schwirrenden Sand. Zu jenem Zeitpunkt befand sich unter den Säulen ein einziger Mensch, Pontius Pilatus.
Pontius Pilatus. Diesmal saß er nicht in seinem Sessel, sondern streckte sich aus auf einer Liege vor dem niedrigen kleinen Tisch voller Speisen und Weinkrüge. Zu Füßen des Statthalters rote, blutige Rinnsale zwischen tönernen Scherben. Der Diener deckt noch vor dem Gewitter dem Statthalter die Tafel, wird von dessen Blicken verlegen, hat wohl irgendetwas verbrochen. Also schleudert Pilatus einen Steinkrug zu Boden, dass dieser am Mosaik zerschellt. »Warum siehst du mich denn nicht an, wenn du mir servierst? Oder bist du ein Dieb?« Das schwarze Gesicht des Afrikaners wird grau, in den Augen ein Todesschrecken. Er zittert, dass beinahe auch noch ein zweiter Krug zu Boden geht. Aber die Wut des Statthalters verfliegt genauso schnell, wie sie entbrannt ist. Pilatus winkt, der Sklave verschwindet, die Lache bleibt. Der Statthalter im gewittrigen Zwielicht auf der Liege schenkte sich selbst ein, trank aus der Schale in langen Zügen, griff immer wieder nach dem Brot, zerbröselte und aß es in kleinen Bissen, genehmigte sich ab und zu eine Auster, kaute an einer Zitronenscheibe und trank abermals.
Pilatus trank. Im Gebrüll des Wassers, im Donnergeläut, das den Palast zu zerstampfen drohte, im Hagelschlag auf den Stufen hämmernd, ging das Raunen des Statthalters unter. Pilatus' verhaltenes Selbstgespräch. Er schaute auf die weißen Rosen, die in der Pfütze schwammen, wiederholt zum Garten hin, dem wässrigen Staub und Sand entgegen, und wartete gespannt. Eine Weile verstrich, und wie sehr der Sturmwind auch wütete, er legte sich langsam.
Der Sturmwind legte sich. Das Geblitz und Gedonner ließen nach. Schon unterschieden sich die Geräusche. Das Prasseln des Regens, das Rauschen des Wassers, das entweder durch die Rinnen gesprudelt kam oder auch direkt die Treppe hinunter. Dieselbe Treppe, die der Statthalter heute Mittag erstiegen hatte, um zum Volk zu sprechen. Ja, sogar der Brunnen plätscherte hörbar. Es klarte auf. In der dunklen Schicht, die nach Osten zog, zeigten sich blaue Fenster. Da erklangen von fern, durch den nunmehr schwächer gewordenen Tropfenfall, leise Trompeten. Es war die Ala. Sie kehrte zurück vom kahlen Berg. dem Geräusch nach über jenen Platz, wo das Urteil verkündet worden war. Da endlich Schritte, ein Klappen der Sohlen auf den Stufen zur obersten Gartenterrasse. Da endlich. Der Statthalter machte den Hals lang. Seine Augen glänzten in Vorfreude. Zwischen den beiden marmornen Löwen erschien zuerst ein Kopf mit Kapuze und dann ein durch und durch nasser Mensch im Umhang. Derselbe, der vor der Urteilsverlesung im verdunkelten Raum des Palastes heimlich mit Pilato sprach. Derselbe, der während der Hinrichtung auf dem dreibeinigen Schemel saß, mit einem dünnen Stöckchen spielend. Ohne auf die Pfützen Acht zu geben, überquerte der Mann in der Kapuze die Gartenterrasse, betrat den Mosaikboden der Galerie, hob seine Hand. »Ich grüße den Statthalter.« Der Ankömmling redete Latein. »Ihr Götter«, rief Pilatus aus, »du hast ja keine trockene Stelle an dir. Das nenne ich einen Wirbelsturm. Bitte ohne Aufschub zu mir. Zieh dich um.« Der Besucher schlug die Kapuze zurück. Er lächelte höflich nur etwas Regen. Halb so schlimm. Kein Wort mehr.
»Diener zu mir!«
Um sein Haar zu trocknen, neue Kleidung und Schuhe anzulegen, brauchte der Mann wenig Zeit. Und schon stand er auf der Galerie. Ich erwarte die Befehle des Statthalters. Der Statthalter wies dem Gast die andere Liege zu. Der Ankömmling streckte sich aus, wonach ihm der Diener dickflüssigen roten Wein in die Schale goss. Während der Besucher aß und trank, nippte Pilatus und studierte mit forschendem Blick den Mann. Nicht jung, nicht alt. Das Gesicht angenehm, gutmütig, bis auf die Augen. Beziehungsweise nicht die Augen selbst, vielmehr die Art, den anderen zu betrachten. Ja, die Augen. Für gewöhnlich klein, mit unterhalb geschlossenen, etwas seltsamen, gedunsenen Lidern. Gutmütigkeit und List. Der Ankömmling hatte nichts gegen eine zweite Schale, ließ sich ein paar Austern auf der Zunge zergehen, kostete vom gekochten Gemüse, lobte den Wein. Vortreffliche Rebe, Statthalter. Das wird doch nicht etwa Falernum sein? Und Pilatus gab zur Antwort, Kekuba, 30 Jahre alt. Der Gast legte die Hand aufs Herz und lehnte ab, noch mehr zu essen. Da füllte Pilatus seine Schale mit Wein, und der andere tat dasselbe. Die beiden Tafelnden gossen etwas von ihrem Wein auf den Teller mit dem Fleisch, und der Statthalter verkündete, die Schale erhoben, auf uns und auf dich, o Cäsar, Vater aller Römer, du teuerster und bester unter den Menschen. Dann tranken sie, die Afrikaner räumten die Speisen vom Tisch und ließen nur Obst und die Krüge zurück. Pilatus blieb mit dem Gast unter den Säulen allein. Also?
Was lässt sich über die Stimmung in der Stadt sagen?
Unwillkürlich lenkte Pilatus den Blick hinter die Gartenterrassen nach unten, wo die Pfeiler und flachen Dächer von den letzten Strahlen vergoldet allmählich verglühten. »Ich vermute, Statthalter«, sagte der Besucher, »dass sich die Stimmung in Jerschalaim im Lot hält. Dann kann die Ordnung als sicher gelten? Wir haben keine Unruhen mehr zu befürchten?« »Als sicher gelten«, antwortete der Gast dem Statthalter mit verständnisvollem Lächeln, »kann in der Welt nur eine einzige Sache, die Macht unseres großen Cäsars. Mögen die Götter ihm ein langes Leben bescheren und auch einen anhaltenden Frieden.« Er schwieg und sprach dann weiter, »Also denkst du, die Truppen dürfen abgezogen werden?« »Vielleicht die Kohorte der Fulminata«, antwortete der Gast und ergänzte, »sie sollte zum Abschied aber noch einmal durch die Stadt ziehen.« »Eine glänzende Idee«, stimmte Pilatus ihm zu. »Ich lasse die Soldaten übermorgen abrücken, werde auch selbst von hier fortgehen. Ja, ich würde vieles darum geben, könnte ich es schon heute tun.« »Der Statthalter mag ja Schalaim wohl nicht«, fragte der andere gutmütig. »Ich bitte dich«, lachte Pilatus auf, »es gibt auf Erden keinen tristeren Ort. Über die Natur will ich gar nicht erst reden. Jedes Mal, wenn ich gezwungen bin, herzukommen, werde ich krank. Und diese Feste, Hexer, Zauberer und Scharen von Pilgern. Und dies hier«, zur Verdeutlichung glitt seine Hand durch die Säulenhalle, »bringt mich noch ganz um den Verstand. Aber zurück zu unseren Geschäften. Dieser verdammte Baraban bereitet dir keine Sorgen mehr? Auf jeden Fall sollte man, oh, der Statthalter kann ganz beruhigt sein, Solange ich in Judäa bin, wird Baraban keinen Fuß vor den anderen setzen, ohne verfolgt zu werden. Na, dann bin ich beruhigt. Wie ich übrigens immer beruhigt bin, wenn du hier bist. Der Statthalter ist sehr liebenswürdig. Und jetzt will ich, dass du mir von der Hinrichtung erzählst. Was interessiert den Statthalter vor allem? Die wichtigste Frage ist natürlich, ob der Pöbel Unmut geäußert hat. Überhaupt nicht, antwortete der Gast. Bestens. Und du hast dich auch vergewissert, dass der Tod eingetreten ist? Und sag, wurde ihnen vor der Hinrichtung Wasser gegeben? Ja, doch er, der Gast schloss die Augen, hat sich geweigert zu trinken. Wer genau? Verzeiht, Hegemon, rief der Besucher aus. Ich habe es versäumt, ihn beim Namen zu nennen. Hanosri.
Hanosri. Dieser Tor, sagte der Statthalter, warum auch immer, Grimassen schneidend. Und wieso hat er abgelehnt? Er sagte, antwortete ihm der Gast, wobei er schon wieder die Augen schloss, er sei dankbar und verurteile nicht denjenigen, der ihm das Leben raubt. Und zwar wen? Fragte Pilatus dumpf. Das, Hegemon, hat er nicht gesagt. Das Einzige, was er noch sagte, war, eins der größten menschlichen Laster ist die Feigheit. Weiter nichts?
Weiter nichts. Der Statthalter schlug mit der Schale auf den Tisch und füllte sie mit Wein. Er leerte sie und sprach: Unsere Sorge ist die, obwohl wir wenigstens zum jetzigen Zeitpunkt keine Nachfolger oder Verehrer von ihm finden können, darf nicht ausgeschlossen werden, dass sie trotzdem da sind. Und um etwaigen Überraschungen vorzubeugen, setzte der Statthalter seine Rede fort, wünsche ich, dass du sogleich und ohne viel Aufhebens die Leichen aller drei Gehängten vom Antlitz der Erde verschwinden lässt. Bestatte dieselbigen still und heimlich, damit kein Hahn mehr nach ihnen kräht. Zu Befehl, Hegemon, reagierte der Gast und stand auf. Nein, setz dich wieder, sagte Pilatus. Es geht um diesen, wie hieß er noch? Richtig, Judas von Kirjat. Und erneut warf der Gast dem Statthalter seinen besonderen Blick zu, brachte ihn aber, wie es sich gehört, sogleich wieder zum Erlöschen. Es wird gemunkelt, er habe für seinen so überaus freundlichen Empfang des törichten Philosophen Geld bekommen. Noch nicht, aber bald, erklärte das Oberhaupt des Geheimdienstes leise. Wie hoch ist die Summe? Das kann niemand mit Sicherheit sagen, Hegemon. Wie? Selbst du nicht? Selbst ich nicht, leider, sagte ruhig der Gast. Doch was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er das Geld heute Abend bekommen wird. Er wurde in Kaiphas Palast bestellt. Pilatus schmunzelte. Dieser gierige Alte aus Kirjat, nicht wahr? Er ist doch alt. Der Statthalter liegt immer richtig, aber diesmal täuschte er sich, erwiderte scherzend der Besucher. Dieser Mann aus Kirjat ist blutjung. Sieh an! Und kannst du ihn näher beschreiben? Ein Eiferer? Nein, durchaus nicht, Statthalter. Nein? Und weiter? Er ist ganz hübsch. Wie? Und mehr nicht? Aber wofür schwärmt er? Wer kann schon behaupten, Hegemon, die Menschen in dieser riesigen Stadt zu kennen? Nicht doch, Afranius! Warum so bescheiden? Er schwärmt nur für eine einzige Sache, Statthalter. Der Besucher machte eine winzige Pause. Er schwärmt für Geld. Welchen Geschäften geht er denn nach? Afranius hob die Augen, überlegte und antwortete, er arbeitet in der Wechselstube bei einem seiner Sippengenossen. Ich verstehe, Ich verstehe. Der Statthalter verstummte und sah nach, ob sich noch jemand auf der Galerie befand. Dann sagte er leise: Also Folgendes. Ich habe heute die Nachricht erhalten, er soll diese Nacht erstochen werden. Nicht nur streifte der Blick des Gastes den Statthalter, sondern klebte auch eine Weile auf ihm. Erst dann kam die Antwort. Der Hegemann denkt über mich viel zu schmeichelhaft. Ich glaube, seine Empfehlung nicht zu verdienen, denn diese Nachricht ist mir neu. Du bist der höchsten Auszeichnungen würdig. Dennoch liegt mir die Nachricht vor. Dürfte ich wohl nach der Quelle fragen?
Die Quelle. Gestatte mir, sie vorerst nicht zu nennen. Das Gerücht ist noch sehr zufällig, nebelhaft, unzuverlässig. Trotzdem muss ich auf alles gefasst sein. Das gehört zu meinen Aufgaben. Die Nachricht besagt, einer der heimlichen Freunde Hanosris sei über den ungeheuerlichen Verrat dieses Wechslers dermaßen empört, dass er mit seinen Verbündeten plane, ihn heute Nacht umzubringen und das Geld für die treulose Tat dem hohen Priester zurückzusenden. Zusammen mit dem Schriftfetzen, da habt ihr euer verdammtes Geld.
Da habt ihr. Stell dir einmal vor, welch eine Freude solch ein Geschenk in der festlichen Nacht dem hohen Priester bereiten wird. Nicht nur Freude, sagte lächelnd der Gast, es wird wohl auch für einen riesengroßen Skandal sorgen. Ganz meiner Meinung. Darum will ich, dass du dich um diese Angelegenheit kümmerst, sprich, alle Maßnahmen zum Schutz des Judas von Kirjat ergreifst. Der Befehl des Hegemon wird ausgeführt werden, sprach Afranius. Doch kann ich euch beruhigen. Das Vorhaben der Missetäter ist schwer durchzuführen. Wie soll das auch gehen? Er schaute sich um. Einen Menschen beschatten, ihn erstechen, dann herausfinden, wie viel er bekommen hat, und als sei es noch nicht genug, das Geld Kaifers zurückschicken. In einer einzigen Nacht, in dieser Nacht. »Dennoch werden sie ihn heute erstechen«, hielt Pilatus daran fest. »Ich sagte es doch, mein Instinkt. Er hat mich noch nie im Leben betrogen.« Ein Zittern lief über sein Gesicht, und er rieb sich kurz die Hände. »Jawohl«, stieß der Gast voll Ergebenheit aus, erhob sich, machte den Rücken gerade und fragte auf einmal streng und ernst, »dann wird er also erstochen, Hegemon.« »Erstochen. So ist es. Alle Hoffnung ruht jetzt auf deiner schon legendären Tüchtigkeit.« Der Besucher rückte unter dem Umhang seinen schweren Gürtel zurecht und sagte, »Habe die Ehre und wünsche dem Statthalter Gesundheit und Freude.« »Ach ja«, rief Pilatus leise aus, »beinahe wäre es mir entfallen, ich schulde dir etwas.« Der Gast stutzte. »Aber nein, Statthalter, ihr schuldet mir nichts.« »Nichts? Dann will ich dir auf die Sprünge helfen. Als ich in Jerschalaim einzog, weißt du noch? Diese vielen Bettler am Tor. Ich wollte ihnen etwas Geld zuwerfen, hatte aber keine Münzen dabei und habe mir welche von dir geliehen. Aber Statthalter, das sind doch Kleinigkeiten. Auch Kleinigkeiten wollen unvergessen sein.« Und Pilatus drehte sich um, hob den Mantel auf, der hinter ihm auf dem Sessel ruhte, er griff ein darunterliegendes Ledersäckchen und reichte es dem Gast. Dieser nahm es, verbeugte sich und versteckte es in den Falten des Umhangs. »Ich erwarte einen Bericht«, sagte Pilatus, »erstens über die Bestattung und zweitens in der Sache Judas von Kirjat. Noch diese Nacht. Hörst du, Afranius?« Die Wache wird angewiesen werden, mich zu wecken, sobald du kommst. Ich erwarte dich. Habe die Ehre, sprach der Kommandant des Geheimdienstes, wandte sich ab und verließ die Galerie. Seine Sohlen knirschten auf dem feuchten Sand der Terrasse, tönten auf dem Marmorboden zwischen den Löwen. Dann wurden seine Beine abgesägt. Danach der Rumpf. Zuletzt die Kapuze. Der Statthalter sah hoch. Keine Sonne mehr. Es graute.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. 9. Teil. Erzähler: Michael Rotschopf, Manfred Zapatka. Meister: Karl Markowitsch. Margarita: Valerie Ceplanova. Voland: Thomas Thieme. Karowjew: Wolfram Berger. Begemot: Gottfried Breitfuß. Azazello: Werner Wölbern. Geller: Jeanette Spassova. Frieda, Natascha, Jacqueline McCauley. Magaric, Hendrik Ernst. Nikolai Ivanovich, Stefan Zinner. Anuschka, Margit Bendokat. Sowie Samuel Finzi und Janet Spassova. Komposition: Klaus Bulert. Ton und Technik: Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulert. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.